Das Gemeine beim Buch Hiob ist ja, wie viel da geredet wird. Und nicht nur das, es ist gemein, wie die Freunde von Hiob mit ihm umgehen, beziehungsweise wie wir mit den Freunden umgehen und alles Mögliche, weil eigentlich meinen es die Freunde ja gut. Das ist halt das Problem. Wir haben diesen Spruch hier im Deutschen, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Ja, und die meinen es halt sehr gut, die Freunde. Beim letzten Mal haben wir ja gesehen, Hiob klagt, und das ist ja das Tunnelkapitel, habe ich da auch gesagt. Hiob sieht an diesem Zeitpunkt gar keine Hoffnung mehr. Überhaupt nichts. Stattdessen ist er eigentlich sogar der Meinung, eigentlich hätte er nie geboren werden sollen, verflucht seinen Geburtstag und bei dem, was alles bei ihm halt aus dem Herzen raussprudelt, da reißt jetzt allmählich erstmal dem Eliphas der Geduldsfaden und danach den anderen. Und es kommt zu den vielen Diskussionen, die wir jetzt aus dem Buch kennen. Und das Gemeine ist, vieles, was die Freunde sagen, ist gut. Und ist auch eigentlich sogar richtig. Aber es passt nicht zur Situation. Also es gibt so viele Dinge, die kann man richtig sagen, aber sie sind doch nicht richtig für die Situation, in die sie hineingesprochen werden. Oder es stimmt der Ton nicht. Also selbst das ist etwas, was dann dabei wichtig ist, ob Gottes Wort bei einem ankommen kann oder nicht. Da hängt es dann ganz viel davon ab, wie selber die Einstellung ist und überhaupt, aber genau. In diesem Fall, man merkt es jetzt bei Eliphas, so wie er redet und was da noch bei mit rauskommt, das kommt bei Hiob nicht gut an. Und andersrum auch, er meint es nicht so, wie man es vielleicht ohne Kontext verstehen könnte. So, wir haben jetzt eben Kapitel 4. Da hob Eliphas von Teman an und sprach: Du hast vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten, wer kann's? Ja, du nicht. Da merkt man jetzt auch schon wieder etwas, das sich im Neuen Testament findet, nämlich Jakobus 1. Da sagt Jakobus, ein jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Hören bedeutet aber nicht einfach bloß, ich höre zu. Hören bedeutet, ich höre, was der mir sagt. Und dann gehe ich aber auch noch weiter und sage, okay, jetzt will ich aber weiter zuhören. Denn, das habt ihr bestimmt häufiger schon gehabt oder vielleicht bei euch selber auch erlebt. Es sagt jemand was und dann springt ein anderer auf eines dieser Worte an. Und das meint der andere vielleicht gar nicht so, aber er hängt sich, also der reinspringt, der hängt sich so sehr auf an einem dieser Worte, dass er dem anderen zum einen nichts Gutes unterstellen will und zum anderen, das muss jetzt einfach korrigiert werden. Selbst wenn vielleicht der Kontext es anders macht. Ich versuche mir immer wieder die Mühe zu geben, auch gerade wenn ich jemanden predigen höre und so weiter, wenn das jetzt nicht gerade bodenlose Frechheit ist, die da gesagt wird, dass ich erstmal zuhöre und sage, okay, was will der jetzt eigentlich sagen? Denn ich könnte sehr gut auch mal aufspringen gewissermaßen und sagen, halt, falsch und überhaupt und sowieso, was bildest du dir ein? Erstmal ausreden lassen und dann kann man wieder darauf zukommen. Dann verliert man sich auch nicht unbedingt in so vielen Diskussionen. Vielleicht. Denn wenn man schnell zum Reden ist, also nur ganz kurz was gehört, oh, springt drauf auf, dann redet man und redet sich in Rage. Sich in Rage reden ist von dem her ganz gut, wenn man es mit dem Wort Gottes macht. Wenn ich sofort in meine Situation Gottes Wort hineinspreche und sage, dieses Wort gilt, nicht das, was ich mir alles darüber einbilde und so weiter, dann ist das was anderes. Aber wenn ich dabei bin, dass ich eben halt dann reingrätschen will und sage, nein, so und so und so, ja, dann kommt da schnell der Zorn hinein. So, aber also Eliphas kann es nicht. Der kann sich nicht zurückhalten. Und dann sagt er, siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt. Deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich Und nun es dich trifft, erschrickst du. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost und, und die Unsträflichkeit deiner Wege deiner Hoffnung? Wenn jetzt die nächsten Verse nicht wären, dann könnte man Eliphas noch unterstellen, er meint es jetzt gut, dass er eigentlich sagt, du hast das gemacht und deswegen verlass dich doch drauf. Aber nee, man merkt bei Eliphas, der hat andere Hintergedanken. Und das, was jetzt hier erstmal so gut klingt, das macht er jetzt wunderbar zunichte. Sagt, bedenke doch, wo ist dein Unschuldiger umgekommen? Oder wo werden die Gerechten je vertilgt? Wohlhaber habe ich gesehen, die da Frevel pflügten und Unheil säten, ernteten es auch. Durch den Odem Gottes sind sie umgekommen und vom Schnauben seines Zorns vertilgt. Das Brüllen der Löwen und die Stimme der Leuen und die Zähne der jungen Löwen sind dahin. Der Löwe kommt um, wenn er keine Beute hat, und die Jungen der Löwen werden zerstreut. Was sagt Eliphas hier? Er sagt, es passiert denen Schlechtes, die Schlechtes tun. Das nennt man an der Uni den Tun-Ergehens-Zusammenhang. Also ich tue etwas und daraus ergeht mir etwas. Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also es ist durchaus ein biblisches Prinzip. Aber ganz oft nehmen wir das, was zwischen Saat und Ernte passiert, schon als die Ernte wahr. Also wenn Widerstände kommen gegen das Wort Gottes, dass wir dann sagen, ah, das ist jetzt meine Ernte, es funktioniert nicht mit Gottes Wort, ich habe hier was ganz anderes gekriegt, ich kriege glücklich Dorn und Disteln, dabei habe ich Weizen oder Gerste gepflanzt, bringt nichts. Und Gott sagt, nein, du kriegst schon das, was du gesät hast, aber genau. Und Eliphas sagt halt hier, nur die Frevler, also diejenigen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die ernten so etwas. In anderen Worten, du bist einer von denen. Und dann begründet er das wunderbar. Vers 12. Zu mir ist heimlich ein Wort gekommen. Und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen. Beim Nachsinnen über Gesichter in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt. Da kam mich Furcht und Zittern an. Und alle meine Gebeine erschraken. Und ein Hauch fuhr an mir vorüber. Es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Es war eine Stille. Und ich hörte eine Stimme. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott und ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Ja, den Rest mache ich gleich. Also, was macht Eliphas hier? Er sagt, du, ich habe eine Vision gehabt. Ich habe den Traum gehabt. Gott spricht durch Träume. Das ist nicht zu verweigern, nicht zu bestreiten. Also, Josef, witzigerweise beide wichtigen Josefs in der Bibel, haben durch Träume Botschaften bekommen. Also, Gott redet durch Träume. Das mag er sehr gerne. Er offenbart sich dadurch. Und es ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob Eliphas sich das jetzt hier einfach bloß einbildet, dass er das nur kurz sagt, um einfach seinen Worten noch ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen, oder ob er tatsächlich eine Erscheinung hatte. Auf alle Fälle, er will jetzt das nochmal ein bisschen, also äußere Offenbarung, dafür reinnehmen, um das, was hier passiert ist, zu interpretieren. Es gibt eine ganz interessante Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, ab Vers 30 ungefähr. Die zitiere ich jetzt hier nicht, die dürft ihr selber nachgucken, denn wenn ich damit jetzt anfange, dann mache ich einen Riesenfass auf. Aber auf alle Fälle, bei dem Thema sagt Paulus den Korinthern, oder ist etwa bei euch eine Offenbarung ausgegangen? Mit anderen Worten, habt ihr eine Offenbarung bekommen, eine besondere Offenbarung, von der ich nicht weiß? Dass ihr jetzt eure Sachen so machen könnt, wie ihr sie macht. Dass bei euch jetzt diese Zustände sind. Besonders dieser eine Zustand. Habt ihr eine besondere Offenbarung bekommen? Klammer auf, wenn nicht, dann zurück zum Wort Gottes. Klammer zu. So. Und Eliphas hat dieses Gesicht eben nun, diese Erscheinung, diesen Traum. Und er sagt, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat. Das stimmt. Das ist 100% wahr. Dann sagt er, siehe, seinen Dienern traut er nicht und seinen Boten wirft er Torheit vor. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen und auf Staub gegründet sind und wie Motten zerdrückt werden. Er währt vom Morgen bis zum Abend, so werden sie zerschlagen, und ehe man's gewahr wird, sind sie ganz dahin. Ihr Zelt wird abgebrochen und sie sterben unversehens. Also, ein Vers, bei dem ich ihm definitiv widersprechen muss, ist, siehe, seinen Boten traut er nicht. Gut, Eliphas hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht die Bibel. Denn wir hatten schon, Hiob ist sehr wahrscheinlich das allerälteste Buch der Bibel, von Moses zwar dann hinterher zusammengefasst und mit reingepackt in die Bibel, aber genau. Die einzigen Sachen, die sie wahrscheinlich hatten, waren eben Sintflutgeschichte und was davor war. Beziehungsweise Turm von Babel wohl auch noch, genau. Aber mehr nicht. Und jetzt kommt Eliphas und sagt dieses, Gott traut seinen Boten nicht. Hätte Eliphas später gelebt, dann hätte ich ihm gesagt, Kerle, guck dir mal Hebräer Kapitel 11 an. Und sieh dir mal an, wer da alles aufgezählt wird. Das sind nicht unbedingt Leute, denen Gott gut trauen kann. Ich nehme jetzt einfach bloß mal die Richterbeispiele. Barak. Der, sich nochmal sagen lassen muss, hat dir Gott nicht schon gesagt, dass du losziehen sollst? Und Barak ist so feige, dass er sagt, ich gehe nur los, wenn Deborah mitkommt. Und Deborah sagt ihm, dafür kriegst du dann halt nicht den Sieg, nicht den Endsieg, sondern Sisera wird durch eine Frau umkommen. Das ist für Sisera und für dich eine viel größere Schande. Oder Gideon, der sich erstmal unten versteckt, in der Tenne, um zu dreschen, damit ihm keiner das Getreide klaut. Dann kommt der Engel des Herrn an, nennt ihn einen mächtigen Krieger. Und Gideon will nicht. Er wehrt sich dagegen. Und hinterher ist er sogar noch derjenige, der nach der Rettung vor den Midianitern, der dann das Volk wieder zurückführt zum Götzendienst. Also von dem her, theoretisch könnte man schon sagen, Gott traut, sollte ihm nicht trauen, aber er traut ihm trotzdem zu. Und Simson, der Weiberheld, bei dem Gott das sogar nutzt. Also das stimmt nicht mit dem, Gott traut seinen Boten nicht. Und auch bei den Aposteln ist nicht anders. Also schon auch im Neuen Testament, selbst Petrus, als er schon den Heiligen Geist hat, lässt sich immer noch verführen dazu, dass er plötzlich mit den Judenchristen eher gemeinsame Sache macht und Paulus muss ihn nochmal zurechtweisen. So. Aber genau, er sagt dann, selbst, also dass Gott selbst seinen Dienern nicht traue und den Boten Torheit vorwirft, ja, also Gott muss uns da Torheit natürlich dann vorwerfen, wenn wir uns nicht an sein Wort halten. Aber solange ich das Wort vom Kreuz habe, kann mir nur die Welt Torheit vorwerfen und nicht andersrum. So. Und dann sagt Eliphas noch weiter, diejenigen, die in den Lehmhäusern wohnen, also gesellschaftlich noch weiter unten sozusagen. Ich bin mir nicht sicher, ob Eliphas hier jetzt tatsächlich auch noch Reichtum mit Gottvertrauen gleichsetzt, aber auf alle Fälle, selbst dann, wenn schon den Boten Gott nicht traut, dann ist bei den anderen, also ist nichts. Die sind dahin. Da macht das Gott nicht. Und wenn Gott schon seinen Boten nicht traut, dann denen, die nicht fromm leben, noch weniger. Dann sagt er in Kapitel 5, das ist jetzt wieder, klingt eigentlich richtig gut. Rufe doch, ob einer dir antwortet und an welchen von den Heiligen willst du dich wenden. Also das ist noch eher, hat übrigens nichts mit den katholischen Heiligen zu tun. Ein Heiliger ist jemand, der mit Gott lebt. Denn einen Toren tötet der Unmut und den Unverständigen bringt der Eifer um. Ich sah einen Toren Wurzeln schlagen, doch plötzlich verschwand er von seiner Stätte dahin. Seinen Kindern bleibt Hilfe fern und sie werden zerschlagen im Tor, denn kein Erretter ist da. Seine Ernte verzehrt der Hungrige und auch aus den He und aus den He und auch aus den Hecken holt er sie und nach seinem Gut lechzen die Durstigen. Denn Frevel geht nicht aus der Erde hervor und Unheil wächst nicht aus dem Acker. Sondern der Mensch erzeugt sich selbst das Unheil, wie Funken emporfliegen. Hier kommt der Tor vor. Also nicht das Tor, kommt zwar auch, aber genau der Tor. Das ist derjenige, über den im Psalm 14 und Psalm 53, ist derselbe Psalm witzigerweise, gesagt wird, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Der Tor ist derjenige, der sagt, ach, es gibt keinen Gott. Und das Witzige ist, oder das Blöde ist, ich kann selber auch so ein Tor sein. Ich sag, es gibt Gott. Ich bin kein Atheist. Ich glaube an Jesus Christus. Aber wenn ich nicht aufpasse, wenn ich mich nicht an Gottes Wort halte, wenn ich dem Teufel plötzlich zuhöre, der zu mir sagt, sollte Gott gesagt haben, dann muss ich auf einmal mitkriegen, dass ich selber zum Toren werde. Und zwar sage, an dieser Stelle, wo ich dieses Problem habe, da ist kein Gott. Da ist keiner, der mir helfen kann. Oder andersrum, da ist kein Gott, der mir hier vorschreiben könnte, wie ich in dieser Situation zu leben habe. Also töricht bin ich immer dann, wenn ich es eigentlich besser wissen sollte. Und ich weiß es besser, es gibt einen Gott und ich weiß, er ist der Herr über mein Leben. Und ich weiß, er darf mir sagen, wie ich was zu tun habe. Und darauf darf ich mich verlassen, darauf soll ich mich verlassen, damit ich dann am Ende auch sehe, dass er mir Gutes tut. Und diese Toren, von denen sagt eben jetzt Eliphas, die werden umgebracht, von denen ist am Ende nichts da. Und da schwingt auch im Hinterkopf wieder mit. Hiob, du bist eigentlich ein solcher Tor, du hast uns bloß allen was vorgespielt. Du bist ein Heuchler. Und das griechische Wort für Heuchler, also Atheist zwar hebräisch, aber genau das griechische Wort, ist der, der die Maske trägt. Der Schauspieler. Der vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist. Und zwar halt hier besonders, der geistlich vortäuscht, etwas zu sein, was er nicht ist. Und mit dem passiert, also er schlägt vielleicht Wurzeln, aber plötzlich ist er nicht mehr da. Der Tor, der sich so ein sicheres Leben gebaut hat, sitzt mit Wurzeln hinein, der kann am Ende das nicht ernten, was er haben wollte. Und jetzt die nächsten Verse, das sind eigentlich die konnte man richtig schön unterschreiben, die kann man irgendwo hinposten und alles Mögliche, passt wunderbar ab Vers 8. Ich aber würde mich zu Gott wenden und meine Sache vor ihn bringen, der große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind und Wunder, die nicht zu zählen sind, der den Regen aufs Land gibt und Wasser kommen lässt auf die Gefilde, der den Niedrigen erhöht und den Betrübten emporhilft. Er macht zunichte die Pläne der Klugen, sodass ihre Hand sie nicht ausführen kann. Er fängt die Weisen in ihrer Klugheit und stürzt den Rat der Verkehrten, dass sie am Tage in Finsternis laufen und tappen am Mittag wie in der Nacht. Das andere, oder? Ja, doch, die zwei Verse auf alle Fälle noch. Er hilft dem Armen vom Schwert und den Elenden von der Hand der Mächtigen. Dem Armen wird Hoffnung zuteil und die Bosheit muss ihren Mund zuhalten. Super Sachen, die er sagt. Wirklich super Sachen. Aber mit dem falschen Vorzeichen. Weil er Hiob Ungerechtigkeit vorwirft, ist das, was Eliphas hier sagt, nicht gerecht, sondern selbstgerecht. Es stimmt alles über Gott. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen sind. Wunder, die nicht zu zählen sind. Er lässt es regnen. Er erhöht die Niedrigen, das ist aus dem Magnificat, also dem Lobgesang der Maria. Passt, ist biblisch, lässt sich wiederfinden. Oder auch das sind, er fängt die Weisen in ihrer Klugheit, stürzt den Rat der Verkehrten. Das ist das, was Paulus in 1. Korinther 1 bis 3 beschreibt. Das Wort vom Kreuz, das eine Torheit ist, denen, die verloren werden. Uns aber ist es die Kraft Gottes. Und zwar die rettet. Und retten bedeutet ganz gleich, welches Problem ich habe. Ich werde rausgerettet. Sonst wäre ich ein Tor, der sich halt sagt, dass ich es nicht brauche. Und Paulus sagt hinterher sogar noch in Kapitel 3, ihr seid die Törichten in der Welt gewesen und die hat Gott gerettet. Diejenigen, die vor der Welt nichts gelten, die keinen Abschluss haben in dem Sinne. Und an dem Punkt kann jeder wieder auch selber töricht sein, dass er dem anderen vorwirft, ja guck mal hier, weißt ja gar nichts, du weißt ja gar nicht, wovon du hier redest, kommst mit Gottes Wort an, ich habe das studiert oder anders gelernt. Und dann, ja, aber Gottes Wort steht drüber. Genau, also, wo dann Gottes Wort auch gegen die Experten spricht. Das stimmt alles. Da hat Eliphas recht. Und er sagt dann weiter, siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Darüber widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. In 6 Trübsalen wird er dich erretten und in 7 wird dich kein Unheil anrühren. Also, die Zucht des Allmächtigen, die kommt auch immer wieder vor. Und das Krasse ist, sogar das, was er sagt mit dem, er verletzt und verbindet, er schlägt und seine Hand heilt, das kommt auch an anderen Stellen in der Bibel vor. Also das wäre jetzt tatsächlich etwas, wo sich eher manche Leute dagegen sträuben würden und sagen, ja, das hat Eliphas zwar gesagt, aber das heißt nicht, dass es Gottes Wort entspricht. Doch, in Hosea 6 sagt Hosea tatsächlich, lasst uns zurückkehren zum Herrn, denn er hat uns geschlagen, er wird uns auch wieder verbinden. Also, dass Gott tatsächlich selber schlägt, wie auch immer er das macht, aber das gilt tatsächlich. Übrigens, bei Hosea kommt hinten dran in dem nächsten Vers, mein Volk vergeht, weil es keine Erkenntnis hat, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Also, dass Hosea sagen muss, ihr vergeht, ihr kommt komplett um, weil ihr nicht mehr erkennen wollt, was Gott euch eigentlich geben will. Und erkennen ist im Hebräischen nicht einfach bloß, ich hab's im Kopf, sondern erkennen ist schwängern. Erkennen ist, wenn es um sowas geht, dass das Wort in mir Frucht bringt. Dass es schon mal aufgeht und dass es am Ende zu etwas kommt. Was auch immer die Frucht ist, da gerne die Predigtreihe nochmal anhören. Ich kann dann erwarten von Gott, dass er mir hilft, wenn ich die Erkenntnis habe. Genau. Und ich darf aber auch wissen, er schlägt und er heilt wieder. Und gerade das mit dem Gott schlägt, das kann doch nicht sein. Ja, genau. Kann doch sein, weil es tatsächlich auch an anderen Stellen vorkommt. Dieses in 6 Trübsalen wird er dich erretten und in 7 wird dich kein Unheil anrühren. Es gibt tatsächlich Christen, die sagen, wenn du Christ bist, dann geschieht dir nichts Böses. Das sagt die Bibel tatsächlich nicht. Es sagt natürlich, Gott wendet Unheil ab von uns, das wir nicht nötig gehabt hätten. Das ist auch wichtig, weil es wieder manche Christen gibt, die meinen, jedes Unheil mitnehmen zu müssen, weil sie dann heiliger wären. Und alles Mögliche. Also, das mit dem, weil sie dann heiliger wären, das ist jetzt unterm Atem gesagt. Das sagen die dann so selber nicht, aber genau. Es kommt trotzdem in ihrem Herzen vor. Was Eliphas hier sagt und was auch die Bibel sagt, zum Beispiel in Psalm 91, es kommt zwar alles mögliche Übel, aber es trifft nicht richtig. Und selbst das Übel, das dann irgendwie trifft, selbst das lässt Gott dann noch zum Guten wirken. In der Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen und im Kriege von des Schwertes Gewalt. Er wird dich verbergen vor der Geißel der Zunge, dass du dich nicht fürchten musst, wenn Verderben kommt. Über Verderben und Hunger wirst du lachen und dich vor den wilden Tieren im Lande nicht fürchten. Denn dein Bund wird sein wie mit Steinen auf dem Felde und die wilden Tiere werden Frieden mit dir haben. Und du wirst erfahren, dass deine Hütte Frieden hat und wirst deine Städte überschauen und nichts vermissen. Und du wirst erfahren, dass deine Kinder sich mehren und deine Nachkommen wie das Gras auf Erden sind. Und du wirst im Alter zu Grabe kommen, wie Garben eingebracht werden zur rechten Zeit. Siehe, das haben wir erforscht, so ist es. Darauf höre und merke du dir's. Und wenn dieser letzte Satz nicht gewesen wäre, dann könnte man den Rest doch noch tatsächlich ein bisschen freundlicher betrachten. Aber nein, also da wirklich so, wir haben die Wahrheit, schluck das jetzt. Und es besonders krass ist halt, was Eliphas hier Hiob alles vorhält. Du hast das alles verloren, du kannst das alles wiederkriegen. Halt dich nur zu Gott. Und sehen nicht, dass Hiob sich doch die ganze Zeit zu Gott gehalten hat. Weil er sagt, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, weil ich das so sehe und so erlebt habe, dass es anders sein könnte. Das Einzige, wo ich sagen darf, es kann nicht anders sein, ist, wo ich Gottes Wort habe. Und da darf ich sogar gegen die Umstände sagen, das kann so nicht sein. Das darf so nicht sein, weil Gottes Wort es anders sagt. Das wird dann nochmal interessant. Genau. So, jetzt hat er 2 Kapitel lang geredet, jetzt kommt Hiobs Antwort. Und vor allem der letzte Teil, also ich glaube, bei dem muss bei Hiob wirklich auch nochmal selber der Kragen geplatzt sein. Ja, er hat natürlich ordentlich geredet, aber genau, das ist... Darauf geht er selber auch ein. Hiob antwortete und sprach, wenn man doch meinen Kummer wägen und mein Leid zugleich auf die Waage legen wollte. Denn nun ist er schwerer als Sand am Meer, darum sind meine Worte noch unbedacht. Also er sagt tatsächlich an dem Punkt, hallo, ich habe ein verletztes Herz, da kommt manchmal was raus. Was man vielleicht, was man natürlich schon irgendwie so meint, aber was man nicht so sagen sollte. Und was er damit sagen möchte, seht's mir doch nach, dass ich, weil ich so verletzt bin, dass ich manchmal Dinge sage, die nicht unbedingt der Wahrheit komplett entsprechen. Oder die unüberlegt sind. Also wie eben, dass er sagt, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Darauf geht er jetzt gleich noch ein bisschen mehr ein. Und dann sagt er, denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir. Also Hiob sagt ganz eindeutig, Gott hat mir das angetan. Und aus Hiobs Sicht ist es halt völlig ungerecht. Wir können jetzt, also ne, an dem Punkt nochmal, wir können natürlich Hiob jetzt sagen, hallo Hiob, weißt du nicht, dass es der Teufel gewesen ist, der dir das angetan hat? Und dann nehme ich gerne als Beispiel, wie David den Tempelplatz gefunden hat, nämlich 1. Chronik 29 ungefähr und 2. Samuel 24. Da heißt es nämlich bei Samuel, glaube ich, war es, dass Gott David versucht und in 1. Chronik dann, dass der Teufel David versucht. Wie, ist es jetzt der Teufel oder Gott? Gottes Wirken ist das Teufels Wirken in dem Sinne, dass Gott den Teufel gewähren lässt. Und auch da in meinem Leben, wo ich den Teufel gewähren lasse, ist es Gottes Wirken. Ich lasse den Teufel gewähren, der Teufel wirkt bei mir und Gott wirkt es darum auch bei mir, weil er zulässt, also er sagt, du darfst es zulassen in deinem Leben, dann mache ich halt nichts dagegen. Aber sobald du selber dagegen bist und dagegen vorgehst und alles Mögliche, helfe ich dir natürlich auch wieder, dass es rauskommt. Genau, also hier. Er sagt, die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir, mein Geist muss dir Gift trinken und die Schrecknisse Gottes sind auf mich gerichtet. Schreit denn der Wildesel, wenn er Gras hat, oder brüllt der Stier, wenn er sein Futter isst? Isst man sein Fades, ohne es zu salzen, oder hat Eiweiß Wohlgeschmack? Meine Seele sträubt sich, es anzurühren. Es ist, als wäre mein Brot unrein. Hiob sagt nochmal ganz klar, hallo, ich habe hier auch einen Grund zu schreien. Das ist auch ganz wichtig. Manchmal wollen wir das Leid so schnell unter den Teppich kehren, dass wir den anderen gar keinen Raum lassen zum Klagen. Wir sollen die Leute dann schon wieder darauf hinweisen, Achtung, pass auf, dass du nicht zu viel klagst, sonst kommst du nämlich da, sonst kommst du ins Jammern hinein. Klagen ist nämlich eher, man ist noch auf eine Lösung aus. Jammern ist einfach um des Jammerns willen. Genau, aber das, also Hiob hat einen Grund, das darf sein. Prediger 3, alles hat seine Zeit. Dann sagt er weiter, Vers 8, könnte meine Bitte doch geschehen und Gott mir geben, was ich hoffe. Klingt erstmal gut, jetzt kommt aber das nächste, dass mich doch Gott erschlagen wollte und seine Hand ausstreckte und mir den Lebensfaden abschnitte. So hätte ich diesen Trost und wollte fröhlich springen, ob auch der Schmerz mich quält ohne Erbarmen, dass ich nicht verleugnet habe die Worte des Heiligen. Eine Todessehnsucht, das gibt es tatsächlich auch bei Gottesmännern. Elia ist auch ein ganz wichtiges Beispiel. Das gibt es, dass jemand so tief unten ist, dass er sagt, nimm mich einfach. Er sagt nicht, ich beende mein Leben, sondern er sagt, Gott, du bist der Herr über Leben und Tod. Aber bitte, beende es einfach. Mach dem Ganzen ein Ende. Und hol mich hier raus. Und das Schöne ist, man sieht hier bei Hiob, er hat tatsächlich doch noch eine Hoffnung darüber hinaus. Also, man sieht es hier noch nicht ganz in diesem Kapitel, also es kommt noch eine Stelle hinter, wo man eher denken könnte, okay, Hiob hat keine Hoffnung über den Tod hinaus, aber wenn wir später den ganz berühmten Vers nehmen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, da sagt Hiob hinten dran, und in meinem Fleisch werde ich doch Gott schauen. Hiob weiß, nach diesem Leben gibt es etwas. Und ich werde Gott wiedersehen. Und er weiß, wenn ich jetzt hier sterbe, dann gehe ich zu Gott und da ist alles viel besser. Das ist das, was Paulus sagt, wenn er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Weil er weiß, ganz gleich, was in dieser Welt kommt, was bei Gott ist, das ist besser. Und dann kommt manchmal dieser Punkt, wo man einfach keine Lust hat, in dieser Welt das noch alles zu machen und sagt, nimm mich einfach, bei dir ist es sowieso besser, selbst wenn du mich hier noch segnen willst. Aber ich habe keine Lust, jetzt gerade hier mittendrin zu stecken. Und sagt Hiob weiter, was ist meine Kraft, dass ich ausharren könnte? Und welches Ende wartet auf mich, dass ich geduldig sein sollte? Ist doch meine Kraft nicht aus Stein und mein Herz nicht, Fleisch nicht aus Erz? Habe ich denn keine Hilfe mehr und gibt es keinen Rat mehr für mich? Im Hiob ist es an dem Punkt, wo er ja eigentlich keine Hoffnung mehr hat. Er sieht nicht mehr, dass es irgendwie klappen könnte. Er sieht nur, ich habe alles verloren. Ich hatte ein schönes Leben, jetzt habe ich kein schönes Leben mehr. Beende es einfach. Mach dem Ganzen ein Ende, damit ich nicht noch länger hier unten im Tal sitze. Darum geht's ihm. Oder sagt, ich habe keine Kraft mehr. Natürlich können wir als Christen sagen, ich habe doch immer noch die Kraft des Heiligen Geistes. Und selbst dann kann es manchmal noch so weit kommen. Genau. Hiob sagt weiter, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Meine Brüder trügen wie ein Bach, wie das Bett der Bäche, die versickern. Die erst trübe sind vom Eis, darin der Schnee sich birgt, doch zur Zeit, wenn die Hitze kommt, versiegen sie. Wenn es heiß wird, vergessen sie ihre Städte. Ihr Weg windet sich dahin und verläuft, sie gehen hin ins Nichts und verschwinden. Hiob sagt hier, seine Brüder muss nicht unbedingt nur die Söhne seiner Eltern sein, sondern Brüder kann auch sein, seine Volksgenossen, die sind genauso wie diese Bäche in der Wüste. Ja, übrigens, wenn er vom Eis spricht, das zeigt, dass zu Hiobs Zeit das Klima noch ein bisschen anders war. Tatsächlich hat er Eis und Schnee gekannt, dort unten in Südjordanien. Und er kennt das und er sagt sich, gut, genau, also er kennt das, er gibt das als Beispiel. Seine Brüder sind wie diese Bäche. Wenn die Hitze kommt, sind sie nicht mehr da. Er kennt ja seine Freunde am besten darin, wenn es einem nicht mehr gut geht, weil die dann noch da sind. Aber genau, selbst seine Brüder, die so fest und dran sind, die sind nicht mehr da. So dass selbst die Karawanen von Tema, also die mitten aus der Wüste sind, die suchen danach und finden nichts. Also die, die es bräuchten, die finden diese Hilfe nicht, die sie brauchen. Und so sagt Hiob, so sind die Menschen um mich herum. Und dann sagt er eben, die Karawanen von Tema blicken auf sie, die Karawanen von Saba hofften auf sie, aber sie werden zu Schanden über ihre Hoffnung und waren betrogen, als sie dahin kamen. Und jetzt kommt das Krasse noch, so seid ihr jetzt für mich geworden. Weil ihr Schrecknisse seht, fürchtet ihr euch. Hiob sagt, ihr habt das Schlimme gesehen und deshalb verlasst ihr mich jetzt. Was natürlich auch wieder erstmal blöd klingt. Also es ist hart, geht hart ans Herz und deswegen geht die Diskussion jetzt gleich noch viel, viel weiter, geht bis Kapitel 27, weil das die anderen auch nicht auf sie sitzen lassen wollen und wollen dann Hiob wieder korrigieren. Und da sagt er eben, so wie ihr euch jetzt verhaltet, das kann ich nicht gebrauchen. Er sagt dann, hab ich denn gesagt, schenkt mir etwas und bezahlt mich von eurem Vermögen und errettet mich von der Hand des Feindes und kauft mich los von der Hand der Gewalttätigen. Hiob sagt, ich hab euch um nichts gebeten und jetzt kommt ihr noch an und macht mein Leid noch schlimmer, dadurch, dass ich mich hier verteidigen muss. Belehrt mich, so will ich schweigen und worin ich geirrt habe, darin unterweist mich. Also, das ist jetzt ein Fehler, weil jetzt kommt der ganze Rest noch. Wie kräftig sind doch redliche Worte. Aber euer Tadeln, was beweist das? Das Wichtige ist jetzt, er sagt, wenn ihr mich belehren könnt, also wirklich zeigen, dann will ich das auch einsehen. Aber das meiste, was jetzt kommt, ist Tadel. Dass man eigentlich richtige Informationen bringt, aber mit dem erhobenen Zeigefinger. Darum geht's dir so schlimm. Also, es gibt eine Art, die Wahrheit beizubringen, die gut ist, und eine, die nicht gut ist. Und falls ihr nicht wisst, worum es geht, die Liebe. Darin sollen wir es machen. Und das Interessante ist, dann die Liebe auch noch so anzuwenden, dass der andere es als Liebe versteht. Das ist manchmal sehr schwierig. Und ich denke manchmal, wenn man Matthäus 23 zum Beispiel liest, dass es selbst Jesus nicht immer gelungen ist. Aber das weiß ich jetzt nicht. So. Grimm. Da. Gedenkt ihr Worte zu rügen. Aber die Rede eines Verzweifelten verhallt im Wind. Ihr freilich könntet, obwohl über eine arme Weise, das loswerfen und eure Nächsten verschachern. Nun aber hebt doch an und seht auf mich, ob ich euch ins Angesicht lüge. Kehrt doch um, damit nicht Unrecht geschehe. Kehrt um, noch habe ich Recht darin. ist denn meine Zunge Unrecht, ist denn auf meiner Zunge Unrecht oder sollte mein Gaumen Böses sie nicht merken? Hiob sagt hier nochmal, ich hab nichts Böses mehr, ich hab nichts Böses getan. Und er sagt den anderen, ihr seid gerade auf dem falschen Weg, dass ihr denkt, ich hätte was Böses getan. Und deswegen kehrt um von diesem Weg. Das ist dieses Buße tun im Alten Testament. Kehrt um von diesem falschen Denken. Ich will das Kapitel noch schaffen. Müsste klappen, hoffentlich. Weil dann ist Hiobs Rede zu Ende. Muss nicht der Mensch immer im Dienst stehen auf Erden? Und sind seine Tage nicht wie eines Tagelöhners? Wie ein Knecht sich sehnt nach dem Schatten und ein Tagelöhner nach seinem Lohn wartet, so habe ich ganze Monate vergeblich gearbeitet und viele elende Nächte sind mir geworden. Wenn ich mich niederlegte, sprach ich, wann werde ich aufstehen? Drum bin ich aufgestanden, so wird es mir lang und zum Abend und ich mich quälte die Unruhe bis zur Dämmerung. Mein Fleisch ist um und eine Beute des Gewürms und faulig und meine Haut ist verschrumpft voller Eiter. Meine Tage sind schneller hingeflogen als ein Weberschiffchen und sind vergangen ohne Hoffnung. Also Hiob vergleicht sich hier mit einem Tagelöhner, der kann, ein Tagelöhner fängt morgens an zu arbeiten und verdient aber nur so viel, maximal, wie er für den Tag braucht. Und dann muss er am nächsten Tag wieder hin und muss sich wieder eine Arbeit suchen. Und deswegen sagt Hiob, mir geht es so wie einem Tagelöhner, der so viel geschuftet hat und dann muss er gleich wieder ran. Alles vergeblich. Jeden Tag aufs Neue steht er vor dem Nichts. Und alles andere dabei auch. Ich habe so viel gemacht. Es ist so frustrierend. Es ist übrigens das, wenn ihr nochmal ans Anfang des Nehemia-Buches geht, was ich da gesagt habe, mit dem, das Volk versucht sich immer wieder was aufzubauen, aber der Feind kann ankommen und uns alles klauen. Und was das auch für uns im geistlichen Leben bedeutet. Richtig frustrierend. Immer wieder von Null anfangen. Und er sagt weiter, bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist und meine Augen nicht wieder Gutes sehen werden. Da könnte man jetzt tatsächlich, deswegen sagen manche auch, dass Hiob keine Auferstehungshoffnung hatte. Aber er meint, ich werde in diesem Leben nichts Gutes mehr sehen. Es gibt die Hoffnung über den Tod hinaus, die ist gut und wichtig. Und manchmal ist dann aber, wenn man in diesem Leben keine Hoffnung mehr hat, dass es dann eben auch hoffnungslos wird. Und Gott will aber für beides Hoffnung geben. Über den Tod hinaus, selbstverständlich. Aber auch in diesem Leben will er Hoffnung geben. Über die Situation hinaus. Und der Teufel schafft es oft nicht, uns die Hoffnung für die Ewigkeit zu klauen, aber er nimmt uns dann doch noch die Hoffnung für das, was im Leben kommen will. Gerade wenn er es uns so richtig schwer macht. Dass er sagt, da hast du dich so angestrengt, nee, jetzt musst du ganz von vorne anfangen. Und zwar nicht, wie es dann hier passiert, dass er dann halt auch wieder den Segen kriegt, sondern dass der Teufel uns weismachen möchte, du musst jetzt ganz neu irgendwo hin und da neu anfangen. Also hatten wir auch bei Nehemia häufiger, nicht neu von gleicher Art, sondern neu von anderer Art. So. Hiob sagt dann eben noch weiter, eine Wolke vergeht und fährt dahin, so kommt nicht wieder herauf, wer zu den Toten hinunterfährt. Er kommt nicht zurück und seine Stätte kennt ihn nicht mehr. Also auch nochmal weiter dieses, dass man angeblich keine Auferstehungshoffnung damals hatte. Aber was Hiob einfach meint, das ist das Natürliche. Er weiß, ich werde Gott sehen. Er weiß, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und vielleicht weiß er sogar um die Auferstehung. Das kann tatsächlich nicht unbedingt. Also, genau. Aber er weiß um die Auferstehung. Da kommen wir später nochmal richtig zu. Ist da dann wichtiger. Aber er sagt eben, was natürlich ist, ist, wenn nicht Gott eingreift und die Toten auferweckt, dann kommen sie auch nicht wieder. Dann sagt er noch weiter, darum will ich auch meinem Munde nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Wie gesagt, für eine kurze Zeit richtig, aber, wie wir es schon in Kapitel 3 hatten, Hiob hat gefürchtet, was ihm alles passiert, weil da hat der Teufel den Eingang gefunden und dadurch konnte er ihm all das tun. Dadurch ist die Mauer weggefallen. Und das ist auch wieder etwas mit dem aus Jakobus, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, wo wir genau andersrum sind. Etwas, das ich heute gerade politisch bei uns in der Zeit gerne sehe, also gerne in Anführungszeichen, ist gerade vor der Wahl, dass die Leute sagen, Oh, wenn jetzt die oder jene Partei die Regierungspartei bildet. Und zwar, wenn ich aus dem einen Lager komme, fürchte ich, dass die anderen rankommen. Wenn ich aus dem der Oppositionslager bin, fürchte ich, dass die anderen dranbleiben, weil ich sonst sage, sonst ist alles verloren und red mich da in Rage und vergesse wieder Gottes Wort reinzubringen, dass es Gott ist, der die Obrigkeit einsetzt. Und selbst wenn die falschen Leute aus meiner Sicht an der Regierung sitzen, ist Gott immer noch auf dem Thron. Aber das vergessen wir so gerne, dass der Teufel uns dann auch wieder richtig in die Angst hineinbringt und sagt, ja, red ruhig weiter in deiner Angst. Aber nicht so weit, dass ich sage, damit komme ich zu Gott und gebe es bei ihm ab, sondern er sagt, red ruhig zu Gott damit, aber gib's nicht ab, sondern halt es weiter selber fest. Das ist das, was Hiob hier vielleicht sogar machen will, aber das ist nicht ganz klar. Bin ich denn das Meer oder ein Drache, dass du gegen mich eine Wache aufstellst? Ne? Meer braucht Damm oder was auch immer. Ein Drache könnte nach allem Möglichen, was man halt jetzt aus der bibeltreuen Forschung hat, könnte sein, dass das eine Art Dinosaurier ist, die halt mit auf die Arche gekommen sind und die dann halt noch gelebt haben, halt große Echsen, weil Drachen oder das Äquivalent zu Drachen kommen in allen möglichen Kulturen auf der Welt vor. Und es kann ja nicht sein, dass die Menschen sich überall dasselbe komische Zeugs überlegen. Weil andere Geschichten gibt es überall, aber sowas findet sich tatsächlich überall auf der Welt. Und wir hatten schon einen, den Leviathan, das kommt noch der Behemoth. Das sind mitunter auch noch Dinosaurier gewesen, die zu Hiobszeiten gelebt haben. Aber das kommt dann noch mal ein bisschen genauer. Auch wenn ich nicht gerade weiß, wie viel Zeit ich dann dafür habe. Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir meinen Jammer erleichtern, das ist auch, wie gut ist doch eigentlich, wenn man schlafen kann und den ganzen Kummer vergisst. Weil dann kommt er doch manchmal zurück. Es gibt wirklich, also manchmal ist wirklich gut und richtig, einfach zu schlafen, auch gerade wenn man krank ist, ne? Also dann, man schläft, man verbringt die Zeit halt anders. Und im Schlaf wird man wieder gesund. Im Schlaf spürt man den Schmerz nicht. Hat Hiob leider auch nicht ganz. Wenn ich das nämlich mache, so erschreckst du mich mit Träumen und machst mir Grauen durch Gesichte. Dass ich wünschte, erwürgt zu sein. Und den Tod lieber hätte als meine Schmerzen. Ich vergehe. Ich lebe ja nicht ewig. Lass ab von mir, denn meine Tage sind nur noch ein Hauch. Hiob sagt in dem Punkt nochmal, lass mich doch einfach sterben, dann ist die Zeit zu Ende hier. Ich habe keine Lust mehr darauf zu warten, dass es besser werden könnte. Ich sehe doch das, was alles geworden ist. So vergeblich, ich habe auch keine Lust, neu anzufangen. Und zwar, weder neu auf alte Art noch neu auf neue Art. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst? Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Hiob hatte ja etwas auch wieder was Biblisches. Was ist der Mensch? Psalm 8. Aber Hiob hat eine andere Blickrichtung. David sagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du sich seiner annimmst? David sagt, auch wir Menschen sind so gering und trotzdem kümmert sich Gott. Und Hiob sagt, ach, was ist denn der Mensch? Also so ein Hauch und so weiter, der ist vor Gott nichts, der gilt vor Gott nichts, lassen wir es doch gleich. Und deswegen sogar noch dieses, jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Also wirklich dieses Bild von Gott, das da geliefert wird, auf Gott kann man sich nicht verlassen. Und er sagt weiter, warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? Da kann ich eine wunderbare biblische Begründung geben, warum er das nicht tut. Es kommt nämlich an ein paar Stellen, zum Beispiel Sprüche 16 ungefähr, wie Silber und Gold im Tiegel geprüft wird, so prüft der Herr die Herzen. Was ist das? Also, da ist das, sagen wir zum Beispiel, Gold in diesem Tiegel drin. Und der Goldschmied hält das Ding hinein in die Flamme. Und im Tiegel schmilzt das Gold. Und was passiert dann? Gold ist schwer. Schwerer als die anderen Sachen, die das Gold noch verunreinigen. Und dann steigen aus dem Gold plötzlich die Verunreinigungen hervor. Und das macht Gott bei uns auch. Er hält mein Herz ins Feuer hinein. Und es schmilzt gewissermaßen. Das Gegenteil vom festen Herz, das geschmolzene Herz, wirkt Gott trotzdem auch hier. Und es schmilzt und hervortreten all die Verunreinigungen. Und auf einmal, wenn ich in solchen Situationen bin, fange ich auf einmal an zu fluchen, wenigstens im Herzen, und denke mir, was ist denn das? Das kenne ich doch gar nicht bei mir, so bin ich doch nicht. Und Gott sagt, doch bist du. Aber es war unter der Oberfläche verborgen. Und es soll jetzt raus, damit du es zu mir bringen kannst. Denn wenn ich nämlich die Unreinheiten sehe, dann schöpfe ich sie gewissermaßen so ab, dass ich sie ans Kreuz bringe und sage, ich bekenne das als meine Sünde, als meine noch sündige Natur, die noch immer in mir drin steckt. Und ich gebe es dir ab. Manchmal kommt dann, es kommt vielleicht manchmal dasselbe wieder raus, aber genau, aber auf alle Fälle, es kommt diese Verunreinigung und die gebe ich bei Gott ab und sage, und jetzt, genau, dass du mich reinmachst. Und der Goldschmied, der muss drauf gucken, auf das Gold. Immer wieder alles abschöpfen. Und das Interessante ist, warum muss er drauf schauen? Wenn das Gold nicht lang genug drin bleibt, dann war es vergeblich, dann ist in die Unreinheiten immer noch drin. Wenn er es zu lange macht, dann ist das Gold verdorben. Und deswegen muss er genau hinschauen. Und das Interessante ist, wenn er sein eigenes Gesicht sich drin spiegeln sieht, dann weiß er, es ist richtig. So schön, wie Gott in seine Schöpfung diese Sachen reinlegt, die er dann als Bilder für uns gibt, wunderbar. Wenn Gott in mir, zumindest an dieser einen Situation, wo er mich prüft, Jesus sieht, wie Jesus dem Teufel widerstanden hat, wie Jesus sich als heilig erwiesen hat, dann kann Gott sagen, jetzt bist du gereinigt, jetzt bist du geläutert. Wenigstens erstmal für das. Und dann, wenn Hiob sagt, warum blickst du nicht einmal von mir weg? Weil Hiob an dem Punkt nicht versteht, dass er gerade wie Gold geläutert wird. Dass Gott auf ihn blicken muss, weil er weiß, ich muss den Augenblick abwarten, wann ich mich in Hiob drin spiegle. Und dann kann ich auf den Plan treten. Hiob sagt noch weiter, was habe ich gesündigt und was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du mir nicht meine Sünde und lässt meine Schuld hingehen? Dann werde ich mich in die Erde legen und wenn du mich suchst, werde ich nicht mehr da sein. Also, Hiob sagt tatsächlich, es kann ja sein, dass ich gesündigt habe. Und dann vergib es mir bitte, aber lass mich einfach sterben. Hiob sagt, ich habe keine Lust mehr auf dieses Leben und wenn du mich tatsächlich bestrafst, dann zeig es mir, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Bitte lass es einfach zu Ende gehen. Blöde ist, er provoziert damit halt dann die Nächsten auch wieder und deswegen wird sich das jetzt über die nächsten Wochen noch weiter hinziehen, aber man merkt bei Hiob doch, also er ringt mit Gott. Und das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass er tatsächlich gerecht ist. Er ringt mit Gott, er will nicht einfach bloß, er sagt Gott nicht ab, wie es ihm seine Frau vorgeschlagen hat, sondern er ringt mit Gott und sagt, ich will Recht haben. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich habe unbedingt Recht, dass ich nicht schuldig bin. Zumindest sagt er das jetzt an dieser Stelle noch. Dass er sagt, vielleicht habe ich was getan, dann zeig es mir, aber hol mich raus aus diesem Elend. So, das war's für heute. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir bei dir sehen dürfen, wie du dich kümmerst um alles. Und dass wir sogar bei Hiob sehen können, dass du gut bist. Dass wir trotzdem noch immer diese kleinen Goldklümpchen finden. Und dass du unsere Herzen auch läuterst wie das Gold. Dass du uns reinmachen willst vor dir. Schenk du uns das, gerade auch durch die nächsten Wochen. Und zeig du uns immer wieder, wie sehr du uns liebst. Dass wir am Ende dein Bild in dieser Welt sind. Amen.